Deutschlandfunk.
Ein Hinweis vorab. In diesem Podcast geht es um sexuellen und spirituellen Missbrauch. Und in dieser Folge gibt es explizite Schilderungen von sexuellen Übergriffen. Außerdem geht es in dieser Folge um das Thema Suizid. Bei Suizidgedanken gibt es Hilfe, zum Beispiel bei der Telefonseelsorge. Die ist rund um die Uhr erreichbar unter der 0800 1110 111.
Padre Pio ist so etwas wie ein italienischer Volksheiliger. Ihm zu Ehren wird Anfang der 1990er in San Giovanni Rotondo im Süden Italiens eine der größten Kirchen der Welt gebaut. Auch das deutsche Fernsehen berichtet über die Großbaustelle.
Schön soll sie werden und so groß wie möglich. Demnächst werden hier draußen 30.000 Menschen beten. Im Inneren haben noch mal 8.000 Menschen Platz. Die Chiesa Padre Pio wird Europas größter Sakralbau der Neuzeit sein.
Das Innere der Kirche soll prachtvoll werden, erinnert sich der Jesuit und Kunsthistoriker Gustav Schörkofer.
Der Architekt hat vorgeschlagen, den Gerhard Richter, der Top-Künstler jetzt ist, also wirklich international, mit Bildern zu beauftragen.
Richter malt insgesamt 6 Bilder. Abstrakte, leuchtend rote, rautenförmige Gemälde, die an die Wundmale Jesu erinnern.
Die wurden von den Verantwortlichen dort nicht genommen, sondern der Marco Rupnik hat den Auftrag bekommen.
Anstelle von Richters Wundmalen prangen jetzt also etwa 2000 Quadratmeter Mosaike von Marco Rupnik in der Kirche. Sie zeigen biblische Figuren mit großen schwarzen Augen und einem stets ein bisschen leidenden Gesichtsausdruck. Wie immer bei seinen Mosaiken mit viel Gold. Ein Großauftrag und einer der Höhepunkte von Rupniks Karriere als Künstler in den 90ern. Durch Aufträge wie diesen wird Rupnik zu einem Star in der römisch-katholischen Kirche. Und seine guten Verbindungen in den Vatikan helfen ihm dabei.
Ein Bischof gibt dem anderen das irgendwie weiter und so geht es dann. Es entstehen ja so Netzwerke.
Ihr hört? Heilsverbrechen. Der Fall Rupnik. Ein Podcast über Ordensfrauen, die nicht mehr schweigen wollen. Das ist Folge 4. Mosaik des Missbrauchs.
In dieser Folge erzählen wir euch, wie schwierig es für viele Schwestern ist, aus der Gemeinschaft auszusteigen. Und wir erzählen, wie Rupnik in Rom Karriere macht. Ich bin Luisa Meier.
Und ich bin Christopher Weingart. Diesen 6-teiligen Podcast haben wir zusammen mit Gabriele Knetsch für den Deutschlandfunk recherchiert und geschrieben. Noch ein Hinweis. Marco Rupnik stand nie vor einem weltlichen Gericht. Deswegen sprechen wir in diesem Podcast nur von Vorwürfen. Wir haben Marco Rupnik konfrontiert, doch der schweigt.
In den letzten 3 Folgen haben wir euch von den Ordensschwestern der Loyola-Gemeinschaft in Slowenien erzählt. Die Loyola-Gemeinschaft wird weiter von Ivanka Hosta geleitet, die ihre Macht auf Lebenszeit abgesichert hat. Und von der eine Schwester sagt, sie verhalte sich wie ein Guru. Der Jesuitenpater und Künstler Marco Rupnik baut derweil in Rom das Kunstzentrum Centro Aletti mit auf und macht Karriere. Doch auch aus Rom gibt es Vorwürfe gegen ihn.
Mehrere Frauen beschweren sich über Rupnik, melden Übergriffe. Bei Oberin Ivanka Hosta, beim Bischof, bei einem Priester. Aber echte Konsequenzen gibt es lange nicht. Also suchen die Frauen nach einer anderen Lösung. Ihr Gelübde verpflichtet sie eigentlich ein Leben lang. Aber vielleicht gibt es doch noch einen Weg raus aus der Loyola-Gemeinschaft.
In der Ferienwohnung, in der wir uns mit Schwester Samuel zum Interview verabredet haben, ist die Heizung immer noch nicht angesprungen. Wir halten uns mit Tee warm, im Hintergrund brodelt der Wasserkocher. Schon seit über 2 Stunden sind wir in der kühlen Wohnung und sprechen. Christopher gibt Samuel die Sofadecke. Sie wickelt sich ein und fragt, ob ich ihren Teebeutel noch ein zweites Mal mit heißem Wasser aufgießen kann.
Samuel hat sich am Centro Aletti von Rupnik zur Mosaikkünstlerin ausbilden lassen. Erst bewundert sie ihn, doch dann ändert sich etwas zwischen ihnen. Nach einem spätabendlichen Einzelgespräch sei Rupnik immer zudringlicher geworden, erzählt sie uns.
Je me souviens très bien dans un
lors d'un chantier dans une église.
Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass wir bei einer Baustelle in einer Kirche ganz allein in einer Ecke standen. Er seine Hand auf meine Schulter legte und sie dann meinen Rücken hinuntergleiten ließ.
Samuel begleitet Rupnik Anfang der 2010er Jahre um die ganze Welt, um in Kirchen seine Mosaike anzubringen. Selbst dort, auf den Baustellen, soll es zu Vorfällen gekommen sein.
Et puis la fois d'après, sa main, elle s'arrêtait sur mon soutien-gorge.
Beim nächsten Mal blieb seine Hand auf meinem BH liegen.
Elle sentait mon soutien-gorge, elle jouait.
Er tastete meinen BH ab und spielte damit durch die Kleidung hindurch. Ich habe mich dann losgerissen und er hat sich umgedreht, mich angesehen und gesagt, hör zu, Samuel, alles ist gut. Es ist schön, dass ich das mit dir machen kann. Ich hatte die ganze Zeit Angst vor ihm, sogar körperlich, und davor, mit ihm in einem Raum zu sein. Wenn er reinkam, fühlte ich mich sofort unwohl.
Nachdem Samuel schon in einer anderen Gemeinschaft Schlimmes erlebt hat, hatte sie eigentlich gehofft, dass das Centro Aleti ein sicherer Hafen ist. In Rupnik hat sie eine Art Retter gesehen. Doch stattdessen fühlt sie sich unsicher und leer.
Sans qu'il y ait de secousse majeure. Il y a pas tout à coup pour moi un abus sexuel. Je n'ai pas été violée par lui.
Es war nicht so, dass es ganz plötzlich zu sexuellem Missbrauch kam. Ich wurde von ihm nicht vergewaltigt. Aber die Vorfälle wiederholten sich über einen langen Zeitraum. Und er hat sie immer wieder gerechtfertigt. All das führte dazu, dass es mir sehr schlecht ging. Ich war sehr abhängig von ihm. Ich wusste nicht mehr, was richtig und was falsch war. Ich wusste nicht, ob ich etwas sagen sollte, ob ich ihn bitten sollte, ihn zu sehen, obwohl ich Angst vor ihm hatte. Ich war komplett verloren.
J'avais peur de lui, donc j'étais complètement perdu.
Wir haben Marco Rupnik einen detaillierten Fragenkatalog zu diesen Vorwürfen geschickt, aber keine Antwort bekommen.
Samuel sucht nach einem Ausweg. Und den findet sie mit einer List. 2014 reist sie nach Frankreich, ihr Heimatland. Dort arbeitet sie für das Centro an einem Mosaik. Es ist vorgesehen für ein großes katholisches Kinder- und Jugendzentrum. Die Reise ist für sie wie eine Flucht. In Frankreich findet sie bei einigen Benediktinerinnen Unterschlupf. Sie bekommt bei ihnen ein Zimmer, in dem sie eine Weile wohnen und arbeiten kann. Die Benediktinerinnen merken, wie schlecht es ihr geht, vermitteln sie an eine Psychotherapeutin. Ihr Entschluss steht fest. Sie will das Centro Aleti verlassen und nicht mehr nach Rom zurückkehren. Aber sie will Rupnik ein letztes Mal sehen und ihn konfrontieren.
Samuel ist nicht die Einzige, die uns von Vorfällen im Umfeld des Centro Aleti berichtet. Schon sehr früh, also unmittelbar nach der Gründung 1991, soll Rupnik sich grenzüberschreitend verhalten haben. Davon erzählt uns Pia. Sie ist eine Schwester der Loyola-Gemeinschaft in Mengesch und wird 1992 gemeinsam mit anderen Schwestern für 5 Monate nach Rom beordert. Die Frauen leben außerhalb des Centro in einem alten Kloster. Aber sie müssen zu Vorträgen, zur spirituellen Begleitung und auch zur Beichte zu Rupnik gehen. Pia will das nicht. Sie will eigentlich überhaupt nichts mehr mit Rupnik zu tun haben, denn 2 Jahre zuvor soll der ihr den Finger gebrochen haben. Aber sie hat keine Wahl. Er ist ein geweihter Mann, sie eine zum Gehorsam verpflichtete Ordensfrau. Eines Tages ruft Rupnik Pia ins Centro Aleti zur Beichte. Und um zu verstehen, was dort vorgefallen ist, telefonieren unsere Kollegin Gabriele und Pia noch einmal. 2 Stunden dauert das Gespräch. Pia ringt um jedes Detail. Und das ist ihr Bericht.
Ich klingelte an der Tür der alten Villa. Rupnik machte auf und führte mich in eines der vielen Zimmer. Es war ein eher kleiner, enger Raum. Wir setzten uns auf 2 Stühle, dicht nebeneinander.
Doch anstatt zu beichten, schweigt Pia. Auch Rupnik habe kein Wort gesagt. Die Situation ist angespannt, erzählt Pia. Nach mehreren Minuten sei Rupnik dann aufgestanden, zur Tür gegangen, habe sie zugesperrt, den Schlüssel abgezogen und in seine Tasche gesteckt. Pia erzählt, sie habe Angst bekommen. Was hat er vor? Wir werden sehen, wer stärker ist, hatte Rupnik ihr gesagt, als er ihr den Finger gebrochen haben soll. Aber diesmal will sich Pia nicht kleinkriegen lassen. Auch wenn Rupnik Priester ist und sie nur Ordensschwester. Also schaut sie ihn direkt an, nimmt allen Mut zusammen und sagt:
Wer hat hier wem zu beichten? Ich dir oder du mir?
Pia dreht den Spieß also um. Warum sollte sie Rupnik von ihren Sünden erzählen, wenn doch eigentlich er ihre Vergebung nötig hätte?
Ich habe eine halbe Stunde lang nichts gesagt. Dann hat er irgendwann aufgeschlossen. Ich habe niemandem davon erzählt.
Auch diese Schilderungen haben wir Rupnik vorgelegt und ihn um Stellungnahme gebeten. Er hat nicht reagiert. Pias heutige Diözese hält die Vorwürfe für plausibel.
Was Pia Rupnik vorwirft, weist auf viele Probleme in der römisch-katholischen Kirche hin. Das erklärt auch Regina Franken-Wendelsdorf. Sie war früher selbst Ordensschwester und ist heute Vorsitzende des Catholic Women's Council. Das ist eine Organisation, die sich für die Rechte von Frauen in der römisch-katholischen Kirche einsetzt. Sie spricht mit uns am Telefon.
Diese Anfälligkeit für sexualisierte Gewalt, für geistigen Missbrauch und für Machtmissbrauch, die ist systemimmanent und sie wird von der Amtskirche auch so ganz bewusst in Kauf genommen.
Die Loyola-Gemeinschaft wird zwar von der Oberin Ivanka Hoster geleitet, aber die Beichte abnehmen und die Eucharistie feiern, das kann nur ein Mann. Deshalb geht ohne Männer nichts, selbst in Frauengemeinschaften wie der Loyola-Gemeinschaft.
Also aufgrund dieser phallokratischen Struktur der Kirche, in der alle Entscheidungsgewalt nur von einem geweihten Mann ausgehen kann, heißt das auch, selbst wenn die Gemeinschaft von einer Frau gegründet wurde, braucht sie den Zuspruch eines geweihten Mannes. Sonst kann die Gemeinschaft nicht existieren.
Dazu kommt eine zweite Ebene. Die Loyola-Gemeinschaft gehört zu den sogenannten neuen geistlichen Gemeinschaften. Die gründen sich vor allem ab den 1970er Jahren und versprechen ein modernes Leben und eine moderne Spiritualität. Das ist vor allem für junge Menschen attraktiv. Papst Johannes Paul II. Begrüßt und fördert die Entstehung solcher Gruppen. Was in der Praxis in neuen geistlichen Gemeinschaften abläuft, das kontrolliert aber kaum jemand aus der Kirchenhierarchie.
Gerade diese neuen geistlichen Gemeinschaften, die hier von Frauen gegründet wurden und von Frauen geführt waren, die sind besonders anfällig gewesen für diese Missbrauchsstrukturen.
Die Schwestern dieser neuen geistlichen Gemeinschaften befinden sich in der katholischen Hierarchie sehr weit unten. Es entsteht ein großes Ungleichgewicht. Männer stehen über Frauen, Priester über Schwestern.
Ordensfrauen unterliegen ja einem ganz besonders restriktiven kanonischen Recht, dass sie also nicht nur in ihrem geistlichen Leben diskriminiert und schlechter stellt als Männer, sondern auch juristisch, wirtschaftlich und kirchenrechtlich.
Viele Schwestern, die Übergriffen ausgesetzt sind, sehen nur noch eine Lösung: den Ausstieg aus der Gemeinschaft. Obwohl sie ein Gelübde abgelegt haben, obwohl der Austritt häufig mit einem großen Stigma belastet ist. Wer einmal zur Ordensschwester wird, der komme nur sehr schwierig wieder raus aus den Gemeinschaften, erklärt Regina Franken-Wendelsdorf.
Einer der ganz großen Problempunkte ist, dass Ordensschwestern am Ende sehr, sehr häufig vor der Mittellosigkeit stehen. Aber es steht ja nicht nur Armut am Ende und die Nichtanerkennung all der bisher geleisteten Arbeit, sondern, und das merken wir gerade in Ländern des globalen Südens, aber auch in Osteuropa, am Ende steht auch Ausgrenzung und Schande.
Ohne die Ordensgemeinschaft haben die Schwestern der Loyola-Gemeinschaft nichts. Kein Geld, keine Bankkonten, keine Jobs. Und weil sie keinen Kontakt zu ihren Familien haben durften, fehlt ihnen ein Sicherheitsnetz. Auch deshalb kehrt Pia nach ihrem Aufenthalt in Rom und der Beichte wieder nach Slowenien zurück.
2 Jahre später schickt Ivanka Hoster sie dann erneut weg. In ein Land, dessen Sprache sie nur schlecht spricht. Welches, das dürfen wir nicht sagen. Sonst wäre es zu einfach, Pia zu identifizieren. Pia soll dort Theologie studieren. Aber sie muss auch viele Stunden pastorale Arbeit leisten, um Geld für die Gemeinschaft zu verdienen. Fürs Studium lernt sie nachts. Und Pia erzählt uns von einer zusätzlichen Aufgabe, die sie von der Ordensoberin Ivanka Hoster bekommen habe. Hoster habe gewollt, dass die Loyola-Gemeinschaft in möglichst vielen Ländern anerkannt werde. Dafür müssen die Schwestern Niederlassungen gründen und sie vom jeweiligen Bistum anerkennen lassen.
Und diese Mission soll nun Pia in der fremden Stadt übernehmen. Prinzipiell sei der Bischof nicht abgeneigt gewesen, erzählt sie, aber er stellt eine Bedingung. Pia solle erst ihr Studium und ihr Pastoraljahr zu Ende bringen. Danach werde er die Gemeinschaft anerkennen. Aber Ivanka Hoster habe die Geduld verloren. Pia berichtet uns:
Ivanka Hoster drängte mich. Sie sagte, geh zum Bischof. Er muss die Gemeinschaft sofort im Heiligen Geist anerkennen. Er denkt zu menschlich. Die Anerkennung der Gemeinschaft kann doch nicht gebunden sein an menschliche Faktoren.
Ivanka Hoster habe Druck gemacht und Pia angerufen. Und in diesem Telefonat habe die Oberin einen Satz gesagt, den Pia bis heute nicht vergessen kann.
Sie war sehr ungehalten. Sie sagte, wenn du das nicht schaffst, die Anerkennung zu erhalten, dann brauchst du nicht zu Weihnachten nach Slowenien kommen. Dann bleib dort, wo du bist und stirb. Stirb. Bring dich um.
Eine Oberin befiehlt einer Schwester ihrer Ordensgemeinschaft, sich zu töten? Wir fragen bei Ivanka Hoster nach, ob sie das wirklich gesagt hat, aber sie antwortet nicht. Uns liegen jedoch Dokumente über Pias Fall vor, darunter ihr Bericht an das Bistum vor Ort. Die Ombudsstelle ihres aktuellen Bistums hält die Vorwürfe für plausibel. Sie ordnet die Schilderungen wie folgt ein.
Zitat: Die indirekte Aufforderung, Suizid zu begehen, stellt eine massive Grenzüberschreitung dar und ist verantwortungslos hinsichtlich der Fürsorgepflicht für Anvertraute in einer Leitungsposition. Pia sitzt über die Weihnachtsfeiertage allein in einem fremden Land und ringt mit Hosters Worten. Sie kämpft damals innerlich um ihr Leben, erzählt sie uns. Sie sei ihrem Gewissen gefolgt und nicht der Oberen. Sollte Hoster beabsichtigt haben, Pias Willen zu brechen, ist sie damit gescheitert. Stattdessen schreibt Pia an die Oberen.
Dann hast du gesagt, dass ich außerhalb des Charismas sei und nur noch physisch in der Gemeinschaft. Ich nehme an, dass der Herr zu mir als Ordensschwester durch die Vorgesetzte spricht. Aber das innerste Kriterium meiner Entscheidungen bleibt für mich mein Gewissen. Die Folge: Meine Beziehung zu Gott wurde als problematisch bezeichnet. Im Leben der Gemeinschaft ist der Raum für diese Freiheit immer enger und enger.
Für Ivanka Hoster sei das nicht akzeptabel gewesen. In den Ordensregeln steht es schwarz auf weiß. Am Ende liegt die Entscheidungsgewalt bei ihr, der Oberin. Hoster habe Pia geantwortet, dass sie vom Dämon besessen sei, vom Glauben abgefallen. Sie habe Pia vor der restlichen Gemeinschaft bloßgestellt, indem sie alle Zweigstellen aufgefordert haben soll, für Pias Bekehrung zu beten.
Es ging mir einfach furchtbar. Ich habe unheimlich darunter gelitten und das hat sich auch auf meine Gesundheit geschlagen. Ich war chronisch müde, hatte starke Schmerzen am Herz. Aber Ivanka hat das ignoriert. Ich brauchte für alles ihre Erlaubnis, selbst wenn ich eine Blume in meine Wohnung stellen wollte.
Es gibt nicht den einen Moment, in dem Pia beschlossen hat, auszutreten. Die Entscheidung reift über Jahre in ihr. Heute sagt sie, ich wurde von Ivanka ständig klein gemacht. 1998 ist es dann soweit. Am 18. Februar schreibt sie ihr Austrittsgesuch. 5 Seiten ist es lang. Dem Schreiben merkt man an, wie verzweifelt Pia damals ist.
Liebe Ivanka, ich hatte bis jetzt die Hoffnung, dass wir in der Gemeinschaft die Probleme zusammen lösen werden. Du hast mir gesagt, dass meine Fragen nur zeigen, dass ich mein Inneres dem bösen Geist geöffnet habe, dass ich von ihm besessen sei und dass er in mir alles abreißen würde, sodass ich am Ende ganz zerstört werde. All das erlebe ich schon lange Zeit als ein Drehen in einem geschlossenen System. Jeder meiner Versuche, die Sache in der Gemeinschaft zu klären, war bis jetzt erfolglos. Ich bitte dich um die Erlaubnis für den Austritt aus der Gemeinschaft Loyola.
Pias Austrittsschreiben listet minutiös Vorwürfe des spirituellen Missbrauchs durch die Ordensleiterin auf. Es geht bereits im Jahr 1998 an das Bistum in ihrem Heimatort, an das Bistum in Ljubljana und an die Vatikanbehörde, die für Orden zuständig ist. Spätestens zu diesem Zeitpunkt sind mehrere kirchliche Instanzen über Vorwürfe des spirituellen Missbrauchs gegen die Loyola-Gemeinschaft informiert. Aber es erfolgt keine Reaktion, keine Überprüfung, keine Aufarbeitung. Die Kirche duckt sich vor ihrer Verantwortung weg.
Pia ist nicht die Einzige, die Austrittsgedanken hegt. Samuel will wegen der mutmaßlichen Übergriffe durch Rupnik das Centro Aletti verlassen. Sie flieht nach Frankreich, arbeitet dort an einem großen Mosaik für eine Kapelle in Paris. Ihre Therapeutin gibt ihr einen Rat. Sie brauche einen Abschluss, ein Gespräch, eine Konfrontation mit Rupnik. Und auch wenn Samuel bewusst ist, dass das sehr schwierig wird, stimmt sie zu. Um das Mosaik in der Kapelle im Untergeschoss des Kinder- und Jugendzentrums anzubringen, reist Rupnik mit einem Tross aus dem Centro Aletti nach Paris. Da will Samuel ihn konfrontieren.
Samuel erzählt, sie habe Rupnik in dem Kinder- und Jugendzentrum getroffen. In einem Raum neben der Kapelle will sie ihn zur Rede stellen.
Auf einmal hatte ich Herzrasen. Ich habe geschwitzt, so richtig, richtig stark. Und gleichzeitig gezittert.
Das Gespräch dauert nicht lange, nur eine Viertelstunde. Samuel sagt Rupnik, dass sie nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten will, weil es ihr nicht gut geht, was auch an den Dingen liege, die zwischen ihnen passiert seien, den Gesten, dass er seine Hand hinten auf ihren BH gelegt habe. Rupnik habe alles abgestritten. Stattdessen habe er sie gefragt, welche Gesten? Wem hast du davon erzählt? Mit wem hast du das hier ausgeheckt?
Ich habe gesehen, dass er extrem wütend wurde. Er ist mitten im Gespräch rausgegangen und hat gesagt, er würde die Messe feiern gehen, weil er ein reines Gewissen hätte. Und dass ich überhaupt kein reines Gewissen haben dürfte. Dass ich mich auch überhaupt nicht christlich verhalte. Und dass ich ihn, nach allem, was er für mich getan hat, sehr schlecht behandle. Er hat gesagt, dass ich ihm einen Tritt verpasse. Für mich war das sehr, sehr schwer zu hören. Sehr heftig.
Après tout ce qu'il avait fait pour moi. Donc c'était assez verbalement pour moi, c'était très très dur à entendre, très violent.
Was direkt nach dem Gespräch passiert ist, weiß Samuel nicht mehr.
J'avais le souvenir d'être partie de l'entretien.
Ich weiß noch, wie ich nach dem Gespräch rausgegangen bin. Und dann ist da eine Lücke in meiner Erinnerung. Auf einmal war ich in einem Geschäft und sagte mir, was mache ich hier eigentlich? Wie bin ich hierher gekommen? Was in der halben Stunde passiert ist, daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern.
Samuel hat es zwar geschafft, Rupnik zu entkommen, aber jetzt brechen all die Erfahrungen der letzten Jahre und Jahrzehnte über sie hinein. Zuerst die schlimmen Erlebnisse in der Gemeinschaft in Frankreich, dann die 6 Jahre in Rupniks Atelier.
Auch wenn das, was Rupnik ihr angetan haben soll, keine schweren Verbrechen waren. Eine ungewollte Umarmung, ein Griff an den BH, sonderbare Sprüche, hat Samuel nach ihrem Austritt trotzdem mit schweren psychischen Folgen zu kämpfen.
Ich bin völlig zusammengebrochen. Ich hatte eine posttraumatische Belastungsstörung. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was mit mir passiert ist. Manchmal habe ich einfach grundlos geschrien oder ich hatte extrem Angst. Vor allem aber habe ich mich enorm geschämt für das, was ich erlebt habe.
Samuel fühlt sich verlassen. Sie leidet unter Schlaflosigkeit, isst kaum noch, wird magersüchtig. Anfälle von Amnesie und die Panikattacken, all das hat sie noch mehrmals. Immer wenn sie auf Personen oder Erinnerungen trifft, die das Trauma wieder wachrufen.
Gloria 1993, Pia 1998 und später auch andere Frauen. Immer wieder gehen Berichte an Kirchenvertreter, in denen Rupnik beschuldigt wird, Ordensschwestern spirituell oder sexuell missbraucht zu haben. Doch nichts geschieht. Rupnik wirkt übermächtig. Zu groß ist sein Ruhm als Künstler.
To triumph in the world of art is a privilege that few reach. Rupnik has accomplished that and more.
In der Kunstwelt triumphieren nur wenige. Rupnik hat das geschafft. Und mehr.
Zu diesem Triumph verhilft Rupnik vor allem ein Projekt. Ab 1995 soll die päpstliche Privatkapelle Redemptoris Mater aufwendig neu gestaltet werden. Rupnik spricht darüber in einem Interview mit dem Sender Rome Reports. Er erzählt, wie er dem Papst Johannes Paul II. Vorschlug, die Kapelle sehr spirituell neu zu entwerfen.
Ich habe ihm gesagt, dass das eine Art künstlerische Revolution wäre. Dann hat er mir auf die Schulter geklopft und gesagt, verwirkliche diese Revolution.
Papst Johannes Paul II. Beauftragt Rupnik. Das ist der endgültige Durchbruch für ihn. Die Kapelle des Papstes. Rupnik verewigt sich mitten im Herzen des Vatikans und der römisch-katholischen Kirche. Es ist der wichtigste kirchliche Kunstauftrag seiner Zeit. Ein Bericht nennt Rupnik den Michelangelo von Papst Johannes Paul II.
The Redemptoris Mater Chapel is so beautiful that some call it the Sistine Chapel of the 21st century.
Die Kapelle Redemptio Mater ist so schön, dass manche sie die Sixtinische Kapelle des 21. Jahrhunderts nennen.
Rupnik und seine Mitarbeiter bedecken 3 der Wände vom Boden bis zur Decke mit seinen Mosaiken, sparen nicht mit Gold. Ein schmalgesichtiger Jesus ist gleich 10-mal zu sehen. Inmitten der Arche Noah, Jonas Walfisch, seinen Jüngern und natürlich am Kreuz. Papst Johannes Paul II. Ist völlig begeistert vom Ergebnis. Er sagt, Hier ist der Himmel auf die Erde herabgestiegen. Rupnik hat es damit in die höchsten Kreise der römisch-katholischen Kirche geschafft. Wieso ging der Auftrag ausgerechnet an ihn? Der Kunsthistoriker Gustav Schörkofer hat eine Vermutung.
Da war auch der Kardinal Spitlik, der den Markus sehr protegiert hat. Und dem hat er höchstwahrscheinlich auch zu verdanken, dass er da, vermute ich nun einmal, diesen Auftrag bekommen hat, den Vatikan diese Kapelle zu gestalten.
Spitlik soll von Rupniks Übergriffen gewusst haben. Gloria erzählt, dass sie sich 1993 mit den Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs bei ihm gemeldet habe. Trotzdem fördert Spitlik Rupnik weiter.
Gustav Schörkofer besucht Rupnik 1996 in seinem Atelier. Und er fragt sich, woher dieser Hype kommt. Er selbst kann mit Rupniks Kunst überhaupt nichts anfangen.
Was ich halt von Marco gesehen habe, das ist einfach vom künstlerischen Wert schwach. Es hat natürlich schon seine Qualitäten, weil es eine sehr stark manipulative Kunst ist. Nicht? Das hat was zu tun mit diesem Impact, den er da hat. Es gibt diese großen schwarzen Augen. Nicht? Das ist sehr suggestiv. Nicht? Das kommt von der koptischen Kunst, dann aus der romanischen Kunst oder was aus der byzantinischen Tradition hat er was, also Ikonen. Das ist ein Mischmasch und dann noch eben unterfüttert mit Gold.
Damit trifft Rupnik den Zeitgeist und den Geschmack von Johannes Paul II., erklärt Schörkofer. Klare Bildsprache statt moderner Kunst, lautet die Devise.
Diese Linien, das weiche Linienfluss, wenn etwas böse ist, also dann wird es gleich zackig. Also es ist sehr, sehr eingängig und man kann das wunderbar als Betrachtungskunst nehmen und fromme Gedanken dranhängen. Das geht sicher sehr, sehr gut. Das bei Marco ist ganz, ganz einfache Ware. Das sind alles Zuckerstangerl mit Vanillegeschmack. Also mit einem Wort, für mich ist es eine üble Form von Propagandakunst.
Rupniks Kunst ist für Schörkofer weder bahnbrechend noch anspruchsvoll. Sie erfüllt aber ein Bedürfnis in der katholischen Kirche. Eine klare Aufteilung in Gut und Böse, eine fromme Hinwendung zur Vergangenheit und einem Stil, der älter ist als die Aufklärung und Säkularisierung. Wohl auch deshalb spielt Rupnik in der Kunstwelt außerhalb der römisch-katholischen Kirche überhaupt keine Rolle.
Wenn man dann hört, diese Sache mit den Missbräuchen, ja, um ehrlich zu sein, darüber kann ich jetzt nichts sagen, aber es wundert mich eigentlich gar nicht sehr, weil diese ganze Kunst kann man auch sehr gut als einen Schleier verstehen vor etwas. Ein großer, schöner Vorhang und was immer dahinter ist, aber man spürt irgendwie, das ist hinten und vorne nicht echt.
Ob die Kirche in San Giovanni Rotondo für Padre Pio, die Wallfahrtskirchen in Lourdes und in Fatima in Portugal oder der National Shrine in Washington D.C., Rupnik erhält die größten Sakralkunstaufträge seiner Zeit. Über 200 Mosaike verlegt er mit dem Centro Aletti weltweit. Eine regelrechte Rupnik-Mania bricht aus.
Rupnik ist auf dem Gipfel seines Ruhms. Er scheint unantastbar. Während er durch die Welt reist, Auszeichnungen bekommt und Mosaike legt, fallen die Betroffenen nach ihrem Austritt in ein Loch. Egal ob Gloria, Pia oder Samuel, sie stehen allein da. Und doch, keine von den dreien gibt auf. Mit dem Austritt aus der Loyola-Gemeinschaft und aus dem Kunstzentrum Centro Aletti beginnt für sie auch der Kampf zurück ins Leben. Und ihr Kampf um Anerkennung.
Und dann beschwert sich eine andere Frau über Rupnik. Während die Bemühungen der Ordensschwestern bislang auf wenig Widerhall gestoßen sind, bringt diese neue Beschwerde einen Stein ins Rollen. Und der erreicht dann selbst die wichtigsten Personen im Vatikan.
Ich habe gerade Holz gehackt. Dann werde ich angerufen und setze mich erstmal auf den Boden. Es war Papst Franziskus. Und der wollte wissen, was da in Slowenien los ist.
Der Papst beginnt sich für die Vorwürfe gegen Rupnik zu interessieren. Und das könnte für Rupnik gefährlich werden.
Das war Heilsverbrechen. Der Fall Rupnik. Folge 4: Mosaik des Missbrauchs. Ein Podcast von Gabriele Knetsch, Luisa Meyer und Christopher Weingart.
Es sprachen Sigrid Burgholder,
Claudia Mischke,
Hüseyin Michael Cirpici,
Tom Jakobs,
Robert Oschatz,
Nina Lentföhr
sowie die Autoren.
Recherche: Gabriele Knetsch, Luisa Meyer und Christopher Weingart.
Head-Autor: Christopher Weingart.
Projektleitung: Luisa Meyer.
Regie: Anna Panknin.
Ton und Technik:
Thomas Widdig und Michael Morawitz.
Sounddesign: Thomas Widdig.
Redaktion: Christiane Florin und Kais Harabi.
Beratung und Koordination: Christine Watti.
Faktencheck: Simon Tamjalev und Laura Mattausch.
Grafik: Uta Oettel.
Redaktionsassistenz: Sonja Wali.
Wenn ihr Hinweise zum Thema oder Feedback zum Podcast habt, dann schreibt uns gerne an heilsverbrechen@deutschlandfunk.de.
Eine Produktion des Deutschlandfunks 2026. Und zum Schluss noch eine Podcast-Empfehlung. In der 6. Seelenfänger-Staffel tauchen wir ein in die Welt von Schweigeretreats, in denen über Tage hinweg stundenlang meditiert wird. Mit dem Ziel, den Geist zu reinigen und ein gelassenes Leben zu führen. Solche Vipassana-Meditationen haben viele Fans auf der ganzen Welt. Manche aber erleben während ihres Aufenthalts im Retreat Horrortrips, Angstzustände, Panikattacken, Psychosen. Inwiefern werden Interessenten vor diesen möglichen Nebenwirkungen gewarnt? Und wie gehen die Verantwortlichen mit Leuten um, die während der Meditationskurse krank werden? Den Podcast Seelenfänger findet ihr bei ARD Sounds.